Ich bin ja auch neu im Podcast-Business.
Ich wollte gerade sagen, du musst jetzt hier für einen roten Faden sorgen, ne?
Ja, ich muss hier
sonst
aber gar
nichts.
Das ist das Gute.
So ein Garderobengespräch von uns.
Das ist gut. Wenn das alles totales Geschwafel ist, ich kann das alles wieder wegschneiden.
Super. Ja, das ist klasse.
Für meinen Unterricht bedeutend ist die Bereitschaft, das Unerwartete, das beim Musizieren und im Dialog zwischen Studierenden und Lehrperson ständig eintritt, wahrzunehmen, zu akzeptieren und, wenn möglich, künstlerisch zu nutzen. Erzähl mir mal jetzt in meinen Worten, was es für dich bedeutet.
Ach so, du wolltest mir eigentlich sagen, was das für ein Geschwafel ist.
Nein. Damit Hören wieder bewusst wird, hört sich gut an. Der Audio-Podcast von Ulrich Allroggen. Heute mit Max Klacko. Hallo Max.
Hi.
Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ich freue mich. Und in deinem Zuhause.
Ja, genau. Wir sitzen hier in dem Kämmerchen, was ich mit dem Studio umgebaut habe. Alles so ein bisschen gedämmt, aber wir hören ein Gewitter im Hintergrund.
Ja, wir haben schon ein bisschen Atmo gemacht hier.
Ja, yeah, wir haben Atmo gemacht.
Das ist kein digitaler Effekt.
Das ist alles echt bei uns.
Genau.
Ich erzähle mal kurz so ein bisschen aus meiner Sicht, wie wir uns kennengelernt haben. Wir sind uns begegnet bei den Proben zu Rebecca. Man sucht sich dann so Stühle und ich habe mich irgendwo hingesetzt und dann musste man aber irgendwie was tauschen. Ares musste nach vorne, weil Solist ist, und dann saß ich plötzlich neben dir. Und wir kannten uns nicht und haben so ein bisschen so Hallo gesagt und so. Und dann habe ich sehr bald gemerkt, dass du auch gerne blöde Kommentare zwischendurch machst, wenn irgendwas. Es ist ja diese feine Mischung von nicht stören und trotzdem Spaß haben in so Ensembleproben. Und ich fand, die haben wir schon sehr gut hinbekommen.
Ja, doch, stimmt. Ich glaube, da gibt es Leute, die schlimmer auffallen. Ne?
Ja, bei denen ist man toller merkt.
War schon relativ gesittet, was wir da gemacht haben wahrscheinlich. Ja.
Und gleichzeitig warst du aber auch eben jemand, der musikalisch sehr genau ist. Ich bin leider auch sehr pingelig, was so Chorproben angeht. Ich will klare Ansagen haben und wenn dann Sachen ungeklärt sind und das deshalb immer wieder blöd klingt und man es dann tausendmal singen muss, deswegen, das nervt mich immer so ein bisschen. Und da habe ich in dir schnell einen Weggefährten gefunden.
Ah, okay. Ja, das stimmt eigentlich. Ich habe tatsächlich lange nicht oder überhaupt noch nicht darüber nachgedacht. Aber genauso war das eigentlich, ja.
Und dann sind wir in derselben Garderobe gelandet.
Das war tatsächlich Zufall, ne? Also ich habe es mir zumindest nicht ausgesucht.
Ich wollte eigentlich in eine andere Garderobe.
Ach so.
Ich hatte einen Wunsch. Ich bin zu Anna gegangen und habe gesagt, könnte ich mit denen in eine Garderobe. Weil das waren die ersten, mit denen ich so ein bisschen nebenher gesprochen hatte. Und die waren so in einem ähnlichen Alter. Und habe ich gedacht, das könnte passen. Und dann hat sie gesagt, na, das haben wir alles schon eingeteilt. Wir waren ja so gehobenes Ensemble.
Ja, ne?
Dadurch haben wir sozusagen unseren festen Platz gehabt.
Ist ja spannend. Tut sich in mir gerade so eine leichte Enttäuschung auf, aber es ist ja, dann hat es sich ja doch irgendwie gefunden.
Das Coole ist, also weshalb ich mich auch sehr freue, dass du hier bist, wir haben so eine Kultur gehabt in der Garderobe, dass wir tatsächlich über Dinge gesprochen haben. Also wir haben uns wirklich erzählt, wie es uns gerade geht, und wir haben uns ausgetauscht und wir haben, das ist ein Donner, geil. Ich finde es immer so schön, wenn man mit jemandem über Sachen reden kann, die noch nicht fertig gedacht sind oder noch nicht fertig gelöst sind oder so, sondern einfach teilen, wenn man sich mit etwas beschäftigt.
Ja, ich glaube, wir haben auch ganz schön viel Blödsinn erzählt.
Ja, das war der Ausgleich, ja.
Nein, also ich fand es auch definitiv genauso. Und ich glaube, dass es im Ensuite-Betrieb auch eher die Ausnahme ist, dass man mit dem Garderobennachbar unbedingt Gespräche, die über Dinge an der Oberfläche hinausgehen, bespricht. Das ist schon besonders, habe ich auch so empfunden. Ja,
ja. Das ist sehr genossen.
Ja.
Sehr genossen. Also haben wir uns ja auch dann ab und zu mal gesagt, weil wir ja so, wir sind ja so, wir tragen ja unsere Gefühle auf der Zunge, obwohl wir Männer sind.
Stimmt, genau.
Und für dich war aber auch eine besondere Zeit, weil nämlich, als wir angefangen haben zu proben für Rebecca, da war gerade dein erstes Kind geboren. War gerade Kaleo geboren und du warst sozusagen frisch Vater geworden und alles war neu und du warst auf der einen Seite warst du irgendwie cool und auf der anderen Seite warst du unter der Oberfläche halt irgendwie auch total verunsichert und ich mochte diese Mischung so, ja. Und wie du damit umgegangen bist.
Ja, das stimmt, das war eine ganz, ganz neue Situation für mich. Und ich glaube tatsächlich eigentlich einer der, ja, ich meine, ist wahrscheinlich für jeden so, dass, wenn nicht das einschneidendste Erlebnis des Lebens, wenn man ein Kind kriegt, ist
Krass.
einfach, also es verändert halt erstmal alles. Und vor 8 Monaten kam jetzt unser zweites Kind, unsere Tochter, auf die Welt. Und das war halt so anders als diese Erfahrung mit dem ersten Kind. Das ist echt, ja, einfach irre. Und genau, kam dann auch noch in so eine Zeit, wo man dann quasi in eine neue En-Suite-Produktion einsteigt und genau, sich eigentlich eh so viele Dinge verändern. Also da war auch echt viel los bei mir, das stimmt,
Ja,
ja.
viel los. Ja, wenn man auf die letzten 3 Jahre guckt, also die Zeit, die wir uns kennen, ich glaube, größere Veränderungen in deinem Leben hat es selten gegeben, kann ich mir vorstellen.
Ja, absolut. Also jetzt so nach 3 Jahren fühlt sich das alles so familiär und normal an, aber klar, das war echt so Schlafmangel ins Leben einführen, muss man auch irgendwie
Der fühlt
erstmal
sich von alleine ein.
wegstecken. Ja, also ich weiß auch gar nicht, was ich in der Zeit für einen Gesprächspartner war, keine Ahnung. Also es ist sicherlich irgendwie speziell.
Ich hatte immer das Gefühl, dass du latent dich überforderst, weil du immer noch sozusagen neben der Tatsache, dass du eben damals ein Kind hattest und einen vollen Job, immer noch andere Jobs gemacht hast und deine Frau, deine jetzige Frau, Nettie, war damals war sie verheiratet, die hat halt auch ganz viele Jobs und ihr habt echt viel jongliert, zusätzlich zu dem, was man eh schon hat als junge Eltern. Ich war immer ganz beeindruckt, dass du diese Balance aus eigentlich überfordert sein und trotzdem irgendwie cool bleiben so hinbekommen hast.
Na, das war gut, wenn es zumindest nach außen so gewirkt hat. Nein, ich glaube, doch fühlte sich eigentlich im Großen und Ganzen für mich auch so an, als wenn ich einigermaßen Herr der Lage geblieben bin. Ich glaube, wir hatten uns beide vorgenommen, dass Kinderkriegen und das, was wir machen, ja irgendwie auch zusammengehen muss. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, irgendwie, dass für mich auch klar ist, wenn du auch schnell weiterarbeiten möchtest und irgendwie sozusagen auch den Anschluss in dem Job halten willst, dann unterstütze ich das voll und ganz und wir versuchen uns irgendwie zusammen hinzukriegen. Und wenn einer in eine En-Suite-Produktion geht, wo er eh schon mal viele Tage in der Woche per se arbeitet, ist natürlich auch klar, dass es ja nicht so einfach ist, Freiräume für den anderen zu schaffen. Aber das haben wir eben versucht. Und wie du sagst, uns da wahrscheinlich am Anfang bestimmt auch ein bisschen überfordert. Ja, das
Ja.
kann man nicht von der Hand
Nun,
weisen.
jetzt bist du ja eine Zeit lang hauptsächlich Familienvater, ne?
Ja, genau. Ich habe
Also,
ein
du
bisschen versucht.
jonglierst deine beiden Kinder mit einer Souveränität und Ruhe, dass ich echt nur sagen kann, boah, Hut ab.
Ja, wir haben es so ein bisschen so getaktet, dass Nettie eben am Anfang viel bei den Kindern war, als Nola auf die Welt kam, als er eh dann irgendwie, genau, halt viel, viel Mama braucht. Und wenn Nettie dann wieder arbeiten geht, dann muss man eben, wenn man so ein kleines Kind zu Hause hat, dann muss eben einer ein bisschen kürzer treten. Und das habe ich jetzt einmal für die Zeit gemacht.
Ich finde, ihr macht das super.
Danke.
Ich mache mir da keine Illusion, dass es hart ist und dass es ganz, ganz viel Organisation braucht und dass es Tage gibt, wo man es überhaupt scheiße, alles scheiße findet und so weiter. Aber so wie ich euch erlebe in dieser eigentlich unmöglichen Situation, 2 Kinder zu haben, die beide noch in den Windeln sind. Und weil das ist ja echt krass. Das kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man es nicht kennt.
Nee, genau. Und ich finde es aber irgendwie so erstaunlich, weil es ja eigentlich doch relativ viele Leute kennen müssen. Gibt ja doch irgendwie viele Kinder auf der Welt und wir waren ja alle selbst irgendwie auch mal welche. Aber das kann sich natürlich vorher irgendwie keiner vorstellen. Das ist so.
Nee.
Und man fragt sich dann natürlich schon manchmal auch, wie schaffen es überhaupt alle so? Und gerade auch eben von Kollegen. Ich meine, man ist ja immer so ein bisschen in seiner eigenen Bubble und wir haben natürlich irgendwie viele Künstlerkollegen und vielleicht jetzt gar nicht so viele enge Freunde, die irgendwie selbst Kinder haben, aber man denkt dann natürlich trotzdem, ah, krass, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Also, weil, genau, weil das, wenn, gerade wenn beide Künstler sind, natürlich schon vor Herausforderungen stellt.
Und man tauscht sich aber auch nicht so viel über sowas aus.
Ja, das kommt noch dazu. Also jetzt gibt's ja irgendwie so ein bisschen, ich kriege das dann durch meine Frau irgendwie auch bei Instagram immer mal mit, dass genau, es einfach so eine Welle von Leuten gibt, die auch ihre Emotionen dann sozusagen auch bei Instagram preisgeben und über ihren Alltag erzählen und so. Finde ich cool, weil es ja irgendwie, ja, also weil diese Dinge irgendwie auch mal benannt werden müssen. Und ich glaube, Ja,
es wird ein bisschen normaler, ne? Es wird ein bisschen normaler, nicht die ganze Zeit so zu tun, als würde man alles souverän packen und hätte kein Problem mit Sachen und würde nur die, also genau, nur über die Erfolge immer das.
Ja, und auch überhaupt, dass man das anerkennt, irgendwie, was Frauen halt auch über Jahre und Jahrhunderte geleistet haben und was halt immer so einfach so selbst als selbstverständlich galt, ne? Und das ist schon wichtig, dass man das benennt irgendwie und sagt, dass es halt neben den vielen wunderschönen Dingen, die es bereithält, halt auch Knochenarbeit ist. Und gar nicht so sehr, also der Job, den wir machen, ist per se ja irgendwie schön und wahnsinnig reichhaltig und das Leben mit den Kindern ist unglaublich schön, also das Schönste, was man sich vorstellen kann eigentlich. Mhm. Und viele andere Dinge auch, aber die alle zusammen sind halt manchmal hart, ne? Ja, das kennen ja auch so viele Menschen einfach in unserer Zeit, ne, dass man einfach überfordert ist oft damit alles zusammenzukriegen und dann immer noch das Gefühl zu haben, ja, ich genieße mein Leben, aber also.
das soll man ja auch noch.
Genau.
Ja. Ah, krass. Ich bin ja auch neu im Podcast-Business.
Ich wollte gerade sagen, du musst jetzt hier für einen roten Faden sorgen, ne?
Ja, ich muss hier sonst aber gar nichts. Das ist gut.
So ein Garderobengespräch von uns.
Das ist gut. Wenn das alles totales Geschwafel ist, ich kann das alles wieder wegschneiden.
Super. Ja, das ist klasse.
Nee, ich habe natürlich versucht, mir so ein bisschen Gedanken zu machen, worüber wir heute sprechen können, was auch irgendwelche anderen Leute interessieren könnte. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist mir das so Wumpe. Also in dem Moment, wo wir Spaß haben, wird es Leute geben, die daran Anteil nehmen und es irgendwie interessant finden und die Atmosphäre zwischen uns schätzen. Mhm. Und andere Leute will ich gar nicht überzeugen. Weißt du, es gibt so viele Podcasts, es gibt so viele Leute, die den Themen hinterherlaufen, von denen sie meinen, dass sie viele Klicks erzeugen und so weiter. Mhm. Darum geht's mir echt nicht.
Ja.
Mir geht's echt nicht darum. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich hin will mit dem Podcast. Mhm. Ich bin ja nur drauf gekommen, weil ich eben mit Sound arbeite und weil ich halt selber versuche, Leute zu beraten, die schon sowas haben wie einen Podcast oder ein festes Online-Format, damit sie eben besser klingen. Und dann habe ich gedacht, da muss ich wohl mal selber ran und gucken, wie schwierig ist es eigentlich und was gehört alles dazu. Ja. Aber die Gespräche, die ich führe, sind eben in allererster Linie Gespräche mit Freunden, weil die Qualität, die man mit jemandem schon erarbeitet hat, in ein Gespräch reinzubringen, finde ich, ist was Besonderes. Und da Leute Anteil nehmen zu lassen, ist was Besonderes. Und das ist für mich im Moment so der rote Faden.
Ja, cool.
Also abgesehen davon, es gibt halt das Thema Hören. Ich werde gleich dir einige Fragen zum Thema Hören stellen. Und natürlich suche ich mir die Leute auch nicht komplett wahllos aus. Also jetzt nicht jeder Freund passt in den Podcast rein, das ist auch klar. Aber als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich natürlich so ein bisschen geguckt, was du so beruflich gemacht hast. Und das eigentlich Gute daran ist, dass ich gemerkt habe, dass ich ganz viel gar nicht weiß über dich.
Ja, das ist dann irgendwie, das würde mir mit dir wahrscheinlich ganz genauso gehen.
Ja, aber wie cool. Oder ich meine, dass das so wenig Thema war bei uns. Und wie viele Stunden haben wir gemeinsam in dieser Garderobe verbracht?
Ja, stimmt ja.
Finde ich, das hat mich total gefreut, dass ich so wenig weiß. Also jetzt kann ich dir auch tolle Sachen fragen und so.
Ja, cool. Ja.
Heute gibt's keinen Kuchen. Wir haben nämlich irgendwann, um uns zu beschränken, glaube ich, irgendwann an einem Neujahrstag oder 2. Januar oder sowas, haben wir entschieden, dass wir weniger Zucker essen wollen. Es gab immer so gute Kuchen in der Kantine. Und dann haben wir gesagt, wir essen jetzt nur noch einmal in der Woche. Und es war dann eher so, dass sozusagen sonntags Pflicht war, Kuchen zu essen zwischen den Vorstellungen. Das haben wir dann auch wirklich, haben wir uns wirklich dran gehalten. Nee, nicht zwischen den Shows, zwischen den Akten. In der Pause.
Genau. Ja, und auch echt zelebriert, ne? Mit Kaffee und war schon so ein bisschen ein heiliges Ritual.
Und immer umschichtig. Und die anderen haben uns alle beneidet.
Ja, definitiv. Das denke ich auch.
Cool. Ja. Na, also, ich hab mal dich gegoogelt, beziehungsweise ich benutze Ecosia, aber die Ergebnisse sind ja dieselben. Und da stand, du hast mit 18 deine Ausbildung an der Stage School mit Auszeichnung abgeschlossen. Das möchte ich kurz verstehen.
Ja, das
war das. Hast du kein Abi gemacht oder hast du das mit 15 gemacht oder wie? Nee, alles parallel?
Ich habe tatsächlich kein
Abitur gemacht. Soll ich dich jetzt ausreden lassen oder wie ist es?
Ja, ich hab tatsächlich kein Abitur gemacht und das ist natürlich für meine Freunde auch immer ein guter Aufhänger. Es freut mich, dass dir das entgangen ist.
Wieso ist
Oder
es
du
nicht auf?
offensichtlich. Naja, weil man Leute damit natürlich immer gut aufziehen kann, ne? Also das.
Okay. Was hast du für Freunde?
Naja, also
Ich kann mir
ich
schon
glaube.
vorstellen, aus welcher Richtung das kommt. Hallo Flo.
Grüße gehen raus, genau.
Grüße gehen raus.
Ich denke,
Also willst du das irgendwann nochmal nachholen? Hast du das Gefühl, du hättest Lust, noch irgendwas zu studieren, wie man Abi braucht?
tatsächlich nicht. Also ich glaube, es gab so eine Zeit, in der Abitur haben irgendwie so dazugehörte, wenn man was sein wollte oder überhaupt was werden wollte. Also wo auch alle Eltern dem so nachgehangen haben. Und genau in der Zeit habe ich mein Abitur nicht gemacht.
Geil, Trotzkopf.
Ja, das war schon natürlich auch gewagt. Also kleine Stadt, aus der ich komme, Nordbrandenburg. Meine Eltern Lehrer und ich hatte, glaube ich, auch keinen so schlechten Schnitt in der 11. Klasse. Ich kann es jetzt nicht mehr genau
Du bist
sagen,
ja jetzt
aber
nicht ganz dämlich, was ich
da
so
bin ich
mitbekommen habe.
völlig dämlich.
Ja.
Und dann haben die Lehrer natürlich auch gesagt, also ja, sag mal, spielst du?
Das heißt, du wusstest aber damals schon genau, dass du auf die Bühne willst.
Dass ich auf die Bühne will, weiß ich gar nicht so ganz genau, aber dass es was Künstlerisches werden soll, glaube ich schon.
Okay.
Ich habe ja eben einfach auf der Bühne gestanden und Chor geleitet, hatte Gesangsunterricht schon lange, Klavier
Okay,
und
da hangeln wir uns jetzt mal so schrittweise durch. Jetzt, ich möchte so gerne wissen, ob es, das macht jetzt knack, 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 ob es sowas gibt wie ein erstes Hörerlebnis. Gibt es irgendwas, woran du dich erinnerst, wo du gemerkt hast, für dich ist Hören wichtiger als für die meisten Leute, die du kennst?
Na, also wenn man mit 5, glaube ich, haben meine Eltern mich so in die ersten Musicals mitgenommen. Und wenn man dann mit 5 da so reinkommt, dann ist es, glaube ich, eh ziemlich gewaltig. Und da habe ich dann schon relativ bald gemerkt, dass es irgendwie was ist, was ich toll finde, ne? Wenn Leute da auf der Bühne stehen und singen und
Was waren deine ersten Shows, die du gesehen hast?
das dürfte so Phantom der Oper, Klassiker gewesen sein,
In
Tanz der
Hamburg?
Vampire, Grease, ja, genau, in Hamburg damals noch. Dann waren wir natürlich, wie man das in Deutschland zu der Zeit irgendwie gemacht hat, im Ruhrgebiet auf Musicalreise mit, ich glaube, noch Miss Saigon und Les Miserables oder so. Also,
Les Miserables hast du gesehen?
ja, da war ich wirklich ganz klein, aber
Da habe ich auf
meine
der Bühne
Eltern habe ich da,
gestanden.
ja, da habe ich dich vielleicht schon gesehen,
Du
ja.
wieder garantiert. Ich war kaum krank. Ich war ständig auf dem.
Du warst
Ach.
eh einer, ist ja immer so lustig, wenn man dann so, ja, ich will jetzt nicht sagen ältere Kollegen, aber
Na, kannst du ruhig sagen.
Kollegen,
Das
die
ist
schon
ja.
länger im Business sind als man selbst, wenn man selber eben auch schon vorher oft ins Musical gegangen ist als Kind oder so, dann ist man ja da mitunter dann auch so, ja, Idole ist irgendwie so ein blödes Wort, aber einfach Leute, die man halt schon kannte, ne, denen man dann irgendwie auch in Produktionen wieder begegnet ist, ist dann schon witzig. Also ich habe auch von einer Kollegin, die war sogar lustigerweise mal meine Schülerin und die erzählte, dass sie selber früher oft so an Stage Doors stand und eigentlich so ein bisschen eher Fangirl war und die hat dann einen älteren Kollegen in Wien am ersten Probentag getroffen und der hat da wirklich zu ihr gesagt, wow, du hast es geschafft. Und ja, ist natürlich dann lustig, ne, wenn es so Geschichten dann auch gibt. Also der kannte die halt nur so quasi als vom Foto machen
Da
am
habe ich
Bühneneingang und das dann sind dann natürlich irgendwie coole Geschichten.
eine sehr lustige Anekdote. Ich habe mal auf der Fahrt von Hamburg nach Hannover Ethan Frieman Zug getroffen. Und Ethan, also mit seiner Frau und seinem Sohn, damals hatte er nur das erste, glaube ich. Und Ethan war so einer meiner großen Vorbilder. Also ich bin eigentlich ein totaler Musical-Banause. Ich kenne kaum was und mochte vorher keine Musicals und habe auch eigentlich kenne ich nur die Shows, die ich selber gespielt habe. Und das waren viel mehr, als ich jemals gedacht hätte, dass es das sein würde.
Na.
Aber Ethan, als ich mit dem zwei Produktionen damit zusammen gespielt, als ich mit dem zusammengearbeitet habe, ich gedacht so, boah, also der gehört für mich zu den, ich sag mal, drei, vier Leuten im Musical-Business, wo ich wirklich sage, Vorbild.
Cool.
Krass. Also wie
Ist der
er.
noch älter als du, oder?
Ich habe das eben nicht genau gehört. Kannst du das nochmal
Na,
wiederholen?
nee, kann ich jetzt leider. Man muss da nochmal nachhören vielleicht.
Jedenfalls, wir haben Jekyll und Hyde zusammen gemacht in Bremen und später dann Mozart in Hamburg. Und er war eben nicht nur für mich jemand, der eben das Darstellerische und das Gesangliche irgendwie so zusammenbringt auf der Bühne, wie ich mir das immer vorgestellt habe, sondern einfach auch ein total cooler, angenehmer, aufmerksamer Kollege und interessanter Gesprächspartner. Also es ist ein rundum Paket. Naja, und wir fuhren Richtung Hannover und ich traf ihn und ja, das war vielleicht 2 Jahre her, dass wir zusammengearbeitet hatten. Und ich wollte jetzt auch nicht, bei manchen Leuten denkt man, die haben sowieso ständig Leute an ihnen hängen, die sie toll finden und so weiter. Und ich war jetzt nicht total Fangirl, aber ich habe mich so ein bisschen so gefühlt wie, ist das jetzt doof, wenn ich zu ihm gehe und ihm zeige, dass ich ihn erkannt habe?
Ja.
Und er so total selbstverständlich, Ulrich, wie cool, was machst du denn, wofür hörst du hin, was machst du? Und dann habe ich ein bisschen mit seinem Sohn auch gequatscht, den ich halt nur als Kleinkind kannte. Und dann hat der Sohn mitbekommen, dass ich für eine Zeit lang Ska gespielt habe in König der Löwen. Und er dann die ganze Zeit so zu seinem Papa, 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 der hat Ska gespielt, der hat Ska, du kennst den? Das war so skurril, das hat sich so cool angefühlt.
Ja, ist schön, ne? So ein gegenseitiger Fan-Moment.
Ja, wirklich geil. Sehr angenehm zu erleben, wie das sein kann, mit jemandem eine Rolle zu teilen. Ich war halt auch in einer Produktion, auch sein Cover, mit jemandem eine Rolle zu teilen, der damit eben wirklich entspannt umgeht und das gar nicht als Konkurrenz sieht und gar nicht so da wirklich nicht zu meiner Premiere, aber dann dritte, vierte Vorstellung gekommen ist, sich das angeguckt hat und gesagt hat, oh cool und freut mich voll und so. Also wirklich anteilnehmend auf der menschlichen Ebene irgendwie unterwegs. Total schön. So.
Ja, genau, Leute von in so einer Kategorie, wo alles passt, gibt es halt auch nicht so viele, ne, die man trifft und die, genau, wo man das Gefühl hat, ist irgendwie einfach alles cool. Das ist echt super.
Ja. Naja, klar, je länger man dann drin ist, desto mehr merkt man, dass es schon einige gibt, aber es gibt.
Ja, und gerade lustigerweise, ich habe das Gefühl, dass viele auch sozusagen aus dieser Kategorie, wo man so das Gefühl hat, die haben es echt geschafft, irgendwie, da gibt es eigentlich echt viele, die genau für dieses Level eigentlich total bodenständig und und cool sind und wo man dann merkt, ja, die haben es auch einfach nicht nötig irgendwie.
Ja. Wir haben ja auch bei Rebecca ja Glück gehabt irgendwie, also mit Willemein mal zusammen auf der Bühne zu stehen, das ist schon echt.
Genau.
Nun gut, wir haben halt nicht nur, ich habe ja in meiner riesigen Gemeinschaft von Leuten, die meinen Podcast abonniert haben, die sind jetzt glaube ich schon fast 50, habe ich ja nicht nur Musical-Leute, also wir müssen irgendwie jetzt mal ein bisschen weiterkommen. Du redest die ganze Zeit immer nur von Musical, ich weiß nicht, was das ist.
Schrecklich, tut mir leid.
Also was ich genau, ich habe dich ja gefragt, wie ist das da mit diesem, hast du so einen Moment?
Ja, also wie gesagt, ich kann es nicht so als einen Moment betiteln, sondern es ist eher so diese Cloud von Erinnerungen, die ich irgendwie so als kleiner Junge einfach an diese ersten
heißt,
Theater
in dem Moment, wo du angefangen hast, dich für Musical zu interessieren, warst du eh schon irgendwie anders.
Ja, also klar ist das, also ja, weiß ich gar nicht, ob man es so sagen kann, aber ich war ein sehr kreatives Kind, habe irgendwie relativ früh auch mal so angefangen, irgendwelche Rollenspiele zu machen und immer irgendwelche Berufe nachgespielt. Also bei der Passkontrolle in Italien, die gab es ja damals noch. Oh Gott, jetzt denke ich gerade bald wieder, aber nach Italien hoffentlich nicht. Hab dann Grenzbeamter gespielt und dann mussten unsere Nachbarn mir Gummibären dafür geben, dass sie durchfahren durften und so.
Bestechlich.
Biathlon im Garten, also als dann Schnee lag, gab es damals auch noch.
Oh Gott.
Opa redet vom Krieg.
Ja, scheiße.
Genau, also Biathlon dann irgendwie im Schnee da in den Schnee geschmissen und mit Schippe als Gewehr und all sowas. Und also das war und so, aber so sah irgendwie meine ganze gehabt. Kindheit aus irgendwie. Und und deswegen war das, glaube ich, dann eigentlich nur so ein bisschen eine Ergänzung dessen, dass das Musik da dann irgendwie auch mit dazugehörte. Ja, meine Großeltern haben Kirchenchor gesungen. Meine Mama ist Musiklehrerin, also es gab schon Berührungspunkte und genau, also wir haben schon auch viel zu Hause gesungen und so.
Aber also du bist nicht von der ganzen Welt als awkward abgestempelt worden?
Nein, das überhaupt nicht, aber natürlich ist, also grundsätzlich, wenn man irgendwie in so einer Kleinstadt in Brandenburg was mit Musik macht, dann ist es für einen Jungen schon außergewöhnlich, also das war schon ein Thema, also gerade in der Jugend dann irgendwie.
Und wie bist du auf die Stage School gekommen? War das über so einen Workshop oder hast
genau,
du dich direkt
ich hab so einen,
beworben?
Genau, ich habe einfach so einen Workshop gemacht und war wirklich völlig, hatte überhaupt keine Ahnung, außer dass ich halt ein paar Musicals gesehen hatte und, okay. Und ein bisschen Gesangsunterricht hatte. Das war für mich schon weite Welt, dann so in Hamburg mal so einen Workshop zu machen.
Genau, du bist aber nach Hamburg gefahren, um den Workshop zu machen. Die waren
bin nach Hamburg, nee, genau, bin nach Hamburg gefahren, um den zu machen. Hab sogar erst irgendwie an der Job damals gemacht, an der Stage Entertainment Ausbildungsstätte und dann eben an der Stage School.
Das heißt, da warst du dann 15?
Da war ich 15, genau. Und genau, die haben dann schon gesagt, ja, ist irgendwie ganz cool, tanzen musst noch üben.
Ja, da hast du ja richtig aufgeregt.
Hatte ich halt vorher noch nie gemacht und war auch eigentlich ein relativer Bewegungslegastheniker, aber das nur so am Rande. Genau, und hab dann bei diesem Workshop mitgemacht und das war dann irgendwie echt cool und hab da genau mich sehr wohl gefühlt. Und am Ende sagte dann der damalige Schulleiter, der das ist auch eine lustige Geschichte, der war dann nur noch 2 Wochen, nachdem er mich an die Schule geholt hat, war er noch 2 Wochen da. Genau. Der war noch 2 Wochen da und dann genau war der irgendwie passé. Aber der, ich fand den irgendwie irrsinnig natt und der hat dann gefragt, du, ich denke jetzt gerade mal so ganz wild, du bist irgendwie jung und weißt, dass du das machen willst und so, hast du nicht Bock, jetzt irgendwie noch in unsere Ausbildung hier einzusteigen? Der hat gerade vor 2 Wochen es nannte sich X-Klasse, das ist so ein bisschen verkürzte Studienzeit, genau, für so, ja, vielleicht ein bisschen fortgeschrittene oder keine Ahnung, Leute. Und dann habe ich gedacht, na ja, also warum eigentlich nicht? Habe ich Bock drauf und
du hast Leute gefunden, die dir das finanzieren.
Meine Eltern waren verrückt genug, dazu sagen, ja, ich glaube, da waren schon irgendwie auch so ein bisschen ein kleines Stipendium oder irgendwas war dann da vielleicht irgendwie auch mit dabei oder was, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Aber ich bin ja, wie gesagt, so völlig unbedarft und ohne jegliche Ahnung dahin gekommen und wusste gar nicht, dass es irgendwie auch staatliche Hochschulen gibt, wo man dann irgendwie auch eventuell später mal dann vielleicht gratis studieren könnte oder so oder für viel weniger Geld. Aber ich muss sagen, dass es letzten Endes doch einfach echt eine gute Schule auch fürs Leben war. Also ich habe das nie bereut irgendwie, weil dann auch viele sagen, ah, warum warst du da nicht an der Hochschule oder irgendwie sowas. Mhm. Und
warst du dann ja noch.
Genau, später dann. Aber ich hatte es irgendwie im Nachhinein dann cool gefunden, weil man dort dann doch auch gelernt hat, wie das ist, auch später im Job, dass man sich irgendwie auch gegen andere durchsetzt. Also durchsetzen ist das falsche Wort, aber dass man sich irgendwie sichtbar machen muss und seinen Weg finden muss und dass man nicht immer von allen irgendwie die Pralinen auf den Tisch gelegt bekommt, sondern dass man sich selber darum kümmern muss und sich selber darum kümmern muss, zu dem Lehrer zu kommen, wo ich das Gefühl habe, ich kann am meisten mitnehmen, dass man sich selber darum kümmert, genau, einfach nicht auch unter die Räder zu kommen und so. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Es gab ja sehr gute Dozenten dort irgendwie und ich konnte da viel lernen.
Es gibt super Absolventen von der State School.
Genau, genau. Und eigentlich in jedem Jahrgang ist eben nur so, dass diese Paar sich dann da irgendwie auch irgendwie sichtbar machen müssen und, und
ja, das
da
ist,
lernt man
das schon ist viel. Ding. Ich habe immer das Gefühl, für diejenigen, die schon genau wissen, was sie wollen, ist die Stage School echt eine gute Ausbildungsstätte, eben weil es tolle Räume sind, weil es viele Möglichkeiten gibt, sich zu zeigen mit den Monday Nights und so weiter, weil es wirklich tolle Dozenten gibt und weil man eben was, wirklich früh was lernt über die, über die Fähigkeiten, die man im Job dann nachher sowieso braucht. Man kann nicht bestreiten, dass das eine gute Ausbildung sein kann für manche Leute und dass da wirklich hervorragende Musical-Darsteller rausgekommen sind.
Für mich war es irgendwie richtig zu dem Zeitpunkt und in der damaligen Zeit. Und ich hatte eine coole Klasse. Wir waren super kollektiv, waren viele, die schon sehr viel älter waren als ich. Und ich war eigentlich so frühreif, sagen wir mal so. Also ich hatte irgendwie, also ich sag immer, ich sah mit 16 aus wie 27 und sah mit 30 aus wie 27. Jetzt langsam nicht mehr, aber das war irgendwie, da hat sich irgendwie über viele Jahre nicht so viel verändert. Und es war eben so relativ früh da.
Ja, du bist ja auch noch Bass. Das ist ja auch noch, also abgesehen davon, dass es eben eine Männlichkeit ausstrahlt, ja, ist es so auch noch ein totales, also es gibt's nicht so viele. Das heißt, die haben sie wahrscheinlich in den Ensembles, haben sie sich auch um dich gerissen, dass du
das ja, genau. Dann im Job erstmal nicht zwangsläufig, weil also doch, es gibt schon oft, dass das besser gebraucht werden, aber Rollenangebot ist natürlich an junge Bässe immer erstmal nicht so gigantisch groß. Genau, das halt so bringt die Natur der Sache mit sich, weil dann immer tiefe Stimmen gern als Bösewichte oder Opis reingeschrieben werden in irgendwelche Shows. Und, ja.
Aber jetzt sag mir mal bitte, wie das dann dazu kam, dass du nach Hannover gegangen bist. Also hast du die 3 Jahre voll gemacht, die Ausbildung an der State School?
Genau, also das waren 2,5 Jahre, diese X-Klasse.
Ach genau, X.
Genau, in 2,5 Jahren habe ich das gemacht und dann bin ich nach Hannover an die Hochschule gegangen und habe da die Gesangsaufnahmeprüfung gemacht. Es war auch relativ wild, weil es dann eben so in die Abschlusszeit in Hamburg fiel. Und
hat dich da jemand so ein bisschen in die Richtung empfohlen?
Empfohlen, glaube ich, gar nicht unbedingt. Also die Professorin, zu der ich dann gekommen bin dort, die wurde mir tatsächlich empfohlen von einer Lehrerin auch dort an der Schule. Mhm. Und genau, die wussten natürlich irgendwie, dass ich stimmlich klassisch auch so ein bisschen verankert bin. Und
ich meinte jetzt auch nicht, dass du sozusagen einen Vorteil hattest, weil jemanden kannte, sondern dass jemand gesagt hat, deine Stimme ist so gelagert, dass du in der klassischen Ausbildung wahrscheinlich noch mehr Chancen hättest, wirklich dich auszubreiten.
Genau, das habe ich dann einfach natürlich relativ oft gehört, dass ich eben auch Oper machen könnte vielleicht. Okay. Und deswegen habe ich mich dann dafür auch entschieden, genau.
Und dann hast du nochmal, eigentlich noch eine klassische Gesangsausbildung sind ja 4 bis 6 Jahre oder so. Ne?
Genau, die habe ich dann aber auch nicht zu Ende gemacht, sondern ich habe dann dort, also ich muss ehrlich sagen, dass für mich das Hochschulwesen, zumindest wie ich es dort dann erlebt habe, mit dem Zeitpunkt in meinem Leben, an dem ich da hingekommen bin, war für mich dann erstmal eine relativ harte Kiste, weil ich eben gewöhnt war davor immer so 10-Stunden-Tage und oder mehr und frisch und los und ausprobieren und hatte dann eben auch schon relativ viel erlebt und konnte eben auch schon ein bisschen so Erfahrungen sammeln irgendwie in Shows.
Und eine ganz andere Atmosphäre auch, ne?
Völlig andere Atmosphäre und natürlich ist es gerade auch in der Klassik, auch damals muss man ja jetzt mittlerweile eigentlich schon sagen, ich weiß eben nicht, wie es jetzt ist, aber damals war es halt schon alles noch sehr viel gesetzter, als ich das eben von dieser Privatschule gewohnt war. Und
aber auch mit dem Fach. Also ich habe es irgendwie an vielen Stadttheatern, wo ich gespielt habe ich erlebt, dass die Leute halt gesagt haben, es ist immer so cool, wenn wir den Musicalabend haben, weil die Atmosphäre ist so nett.
Ja.
Ihr macht irgendwie gute Stimmung.
Ja.
Und Schauspiel ist eben immer so, ja, man muss irgendwie möglichst kaputt sein und Oper ist alles so ernsthaft und so. Und Musical ist halt leichter. Es muss nicht oberflächlich sein, aber es ist viel mehr Bereitschaft zur Kommunikation, auch hinter der Bühne, glaube ich, bei den Produktionen.
Ja, es ist schon, also dieses Klischee von einem bestimmten Schlag Mensch, den man im Musical auch oft trifft, das stimmt schon. Also, es gibt irgendwie viele Frohnaturen oder zumindest viele, die irgendwie auch mal was Lockeres auf der Zunge haben oder so. Und das hilft natürlich, so eine Atmosphäre zu kreieren. Mhm. Ich glaube, das hat einfach auch mit der Tradition zu tun irgendwie und mit dieser langen Tradition und auch mit dem deutschen Hochschulwesen eben.
Das ja, ist allein die Bezeichnung E-Musik und U-Musik, das ist ja schon...
Ja, schrecklich irgendwie auch. auch ja, irgendwie so schrecklich. Also es bricht da auch so ein bisschen weg. Aber
Framing würde man heutzutage sagen.
Genau, Framing einfach, ja. Und das war natürlich lange so und ist auch sicherlich noch an sehr vielen Orten so. Ja. Und das war für mich dann einfach irgendwie ein bisschen bittere Pille und deswegen habe ich es auch ehrlich gesagt nicht so lange ausgehalten dort an der Hochschule. Also ich habe dann schon mir dort auch versucht, eben viel zu holen, was ich brauche, eben weil ich wusste, dass ich eben auch gern musikalische Leitung mache und so, habe ich dann eben auch dirigieren gelernt und genau, die Gesangsstunden bei meiner Professorin damals natürlich immer mitgenommen irgendwie. Und da gibt ja auch viele Dinge, irgendwie Italienisch, all diese Dinge sind auch wichtig, aber es war mir irgendwie doch zu wenig insgesamt. Und ich habe dann eben auch schon einfach Lust gehabt, auf die Bühne zu kommen. Und ich glaube, deswegen musste ich einfach zu der Zeit dann auch Jobs annehmen und mich erstmal ein bisschen austoben.
Und gab es da Konflikte mit der Hochschule, dass sie gesagt haben, du machst zu viel anderes?
Genau, ja.
Okay.
Genau das eigentlich.
Dann hast du gesagt, ihr könnt mich mal, ich will das.
So ungefähr war das ja. Es schlich sich dann irgendwann so aus. Ja, irgendwie auch blöd. Also, wie soll ich sagen, würde ich heutzutage hätte ich das auch anders gemacht. Also, weil man da sicherlich auch noch hätte mehr rausholen können. Aber ich war dann halt trotzdem auch erst 18 und wollte einfach, wie gesagt, dann irgendwie auch was erleben. So.
Wie bist du, ich mag ja so diese Übergangsstellen oder diese Bruchstellen, wie bist du dazu gekommen, dass du dirigieren wolltest oder eben auch musikalische Leitung machen wolltest? Wie kam das?
Das hat sich, glaube ich, so ergeben.
Das also, war schon früh, ne? Also eben hast du gesagt, das hast du schon.
Ja, also das ist auch eins der, da sind wir wieder bei den Rollenspielen aus der Kindheit. Ich glaube, mit so 6, 7 dürfte ich dann irgendwann auch mal nach einer Musical-Vorstellung, weiß ich noch, gab es auf unserer Treppe im Wohnzimmer, das war so ein bisschen ein Absatz quasi, nach unten ging es in unser Arbeitszimmer. Und
deine Bühne halt.
Und ich stand, und ich stand dann oben und es war das Dirigierpult. Also ich hab dann quasi den Orchestergramm dirigiert. Es war irgendwie relativ perfekt von den Proportionen, dass es so gut gepasst hat, dass die Bühne über mir war und hab dann da quasi dirigiert. Und das hat mir dann von allen Berufen doch irgendwie relativ viel Spaß gemacht, so die ich nachgespielt habe. Und also ist eigentlich vielleicht ein ganz guter Tipp an Leute, die noch nicht wissen, was sie machen wollen beruflich,
mal
oder?
Dass man, ausprobieren.
Nee, dass man die Berufe vorher erstmal so durchspielt. Und dann, ja, also, wie fühlt sich das an, Arzt zu sein oder so, weißt du? Ja. Das war eigentlich ganz hilfreich. Und das Dirigieren, glaube ich, fand ich eigentlich immer ganz cool. Und wie gesagt, meine Eltern sind Lehrer. Hat man irgendwie vielleicht auch schon mal so ein bisschen sowas mitbekommen, irgendwie auch mit Leuten irgendwie was einzustudieren oder sowas. Und habe dann irgendwie in der Schule auch dann in der 10., 11. Klasse auch oft schon den Musikunterricht so ein bisschen geschmissen und da dann quasi Klavier gespielt und mit den anderen jugendlichen Sachen einstudiert und so halt.
Lehrerkind, stimmt, da sind wir irgendwann noch drauf gekommen, dass wir beides Lehrerkinder sind.
Ja, stimmt, genau.
Ja. Ja, ja. Ich hab neulich meiner Frau, habe ich eine meiner peinlichsten Grundschulerfahrungen erzählt. Ich habe in der 3. Klasse habe ich die Schule gewechselt, weil wir umgezogen sind. Mhm. Und auch in ein anderes Bundesland, also von Hamburg nach Schleswig-Holstein. Mhm. Wir hatten eine Musiklehrerin und die hat uns irgendwie ein Lied beigebracht. Und ich weiß nicht, entweder kannte ich das schon oder ich habe es sehr schnell gelernt. Es war ein richtig kompliziertes Lied, die Tante in Marokko. Mhm. Und die hatte so 7 Strophen und zu jeder Strophe gab es irgendwie Bewegungen, die man machen musste und so. Ja. Und dann hat sie irgendwie, ich weiß nicht, wie sie darauf kam, aber sie ist dann mit mir durch alle Klassen dieser Grundschule gegangen. Ich habe vor jeder Klasse einzeln alleine a cappella dieses Lied vorgesungen mit allen Bewegungen und habe mich total zum Affen gemacht. Und ich glaube, die allermeisten fanden es auch unglaublich dämlich, aber irgendwie hat sie mich dazu gebracht. Und ich hab mir echt nichts geschissen, wie die wieder sagen. Also cool. Man muss schon ein bisschen auch schräg sein, oder?
Definitiv.
Um sich freiwillig auf so eine Bühne zu stellen.
Ja, also genau, Leute sind, also Menschen, die auf die Bühne kommen, sind aus ganz unterschiedlichen Richtungen schräg, ne? Also es gibt dann so eine lustige Symbiose irgendwie manchmal. Ja. Aber das definitiv, also ich glaube, es gibt kaum jemand, der nicht auf irgendeine, aber vielleicht ist es auch, vielleicht verstärkt die Bühne das auch nur, also vielleicht haben wir das eigentlich alle irgendwie in uns. Und
also ich weiß von meinem älteren Sohn, der ist halt in der Zeit, wo ich sehr aktiv war im Musical, ganz viel im Theater gewesen und mit mir hinter der Bühne gewesen und so. Der ist jetzt 27 und hat angefangen mit dem Mathestudium und jetzt macht er Ingenieurstudium und so. Und er ist ein totaler Naturwissenschaftler und eigentlich auch ein akademischer Typ, super Brain und so. Aber er sagt, manchmal fehlt ihm einfach bei den Naturwissenschaftlern dieses Kreative, also dieses Verrückte. Immer wenn er ins Theater kommt, merke ich, wie er so sich so ein bisschen so locker macht und irgendwie so durchatmet, weil er es immer total genossen hat, mit diesen bunten Vögeln im Theater irgendwie zusammen zu sein und mitzukriegen, dass es in meiner Welt halt ganz viele Freiheiten gibt, die es in den meisten anderen Welten nicht gibt, weil man...
Ja, klar. Also sicher,
ist
ja, dass es verschiedene Kategorien von Menschen gibt, klar. Das steht außer Frage. Ja. Verschiedene Veranlagungen, was so extrovertiert und weniger extrovertiert eingeht und so.
Das, ja, aber ich glaube, wir sind beides gar nicht so die extrovertierten Typen.
Es
gibt ja auch Künstler, die nicht extrovertiert. Und trotzdem hat man eben das vielleicht den geringeren. Die Stufe zur Bühne ist nicht so hoch oder so, weil es was gibt, was in einem brennt oder wo, was man irgendwo anders, ich weiß nicht, wie würdest du das nennen?
Vielleicht ist es der kleinste gemeinsame Nenner, gefühlsstark irgendwie. Das trifft auf fast alle Bühnenmenschen, die ich kenne, zu. Also ja. dass man auf irgendeine Art und Weise gefühlsstark ist oder so. Also dass man.
Ja, das kann man positiv oder negativ sehen.
Genau. Ja. Genau, ohne Wertung.
Ganz ohne Wertung.
Ja.
Du warst dann eine ganze Zeit auf AIDA-Schiffen auch unterwegs.
Genau.
Als musikalischer Leiter oder im Ensemble oder beides?
Als musikalischer Leiter, genau.
Das war dann sozusagen nach Hannover kam das, oder?
Das war nach Hannover, genau, und hat sich dann auch schon so ein bisschen überkreuzt teilweise. Also, genau, das hatte, ich weiß noch, da habe ich in Potsdam Friedrich, Mythos und Tragödie gespielt. Mhm. In der Metropolis-Halle. War eigentlich eine coole Idee, aber ist total gefloppt, weil die Halle irgendwie so weit außerhalb war von Potsdam.
Aber in deinem Lebenslauf steht es groß drin. Das habe ich.
Ist es so? Ja, in welchem Lebenslauf? Wo hast du den denn gefunden?
Ich habe von der Volksoper habe ich deinen Lebenslauf gesehen. Okay. Natürlich von Rebecca. Und es gab noch irgendwas. Du bist auch bei Theapolis, glaube ich.
Ja. Ah, ja, genau. Okay.
Also so.
Ja, also so habe ich jetzt glaube ich nicht mehr so groß im Lebenslauf, aber es, genau, war so meine erste, größere Musical-Station irgendwie. Mhm. Und, aber der Grund, warum ich das eigentlich jetzt gesagt habe, ist, dass ich von da dann quasi die Positivmeldung davon AIDA bekommen habe. Also es war zu der Zeit eben so, dass sie dann relativ händeringend auch nach musikalischen Leitern mit deutschsprachigem Hintergrund gesucht haben.
Kann ja nicht alles Ungarn sein da auf dem Schiff.
Genau. Also, ja, genau. Und dann haben wir gesagt, boah, bist du aber ganz schön jung.
Deshalb konnten wir deinen Lebenslauf jetzt gar nicht entnehmen.
Genau. Und dann habe ich richtig gemerkt, so dann haben die eben so ein bisschen gearbeitet mit mir und so ein paar Sachen ausprobiert und so. Und dann hat es immer so gerattert bei denen. Dann haben sie sich immer so angeguckt und überlegt, ah, geht es jetzt? Also, können wir das riskieren irgendwie? Weil man hat ja dann irgendwie doch auch Führungsverantwortung. Ne? Also man ist dann für zwei Bands zuständig und muss das Show-Ensemble dann so musikalisisch betreuen. Also eben schon, ja, meine Frau würde sagen, 2,5 Streifen, du hattest ja 2,5 Streifen.
Naja, und ich will diesen Punkt nur ganz fein berühren, aber als heterosexueller Mann auf einer Musicalschule und dann noch auf dem Schiff mit einer Leitungsposition, da haben dir ja gewisse Türen offen gestanden.
Ja, das trägt ja nun zum Bewussthören überhaupt nichts bei, dieser Punkt. Also es gibt ein Wim.
Sehr schön abgelenkt, ja.
An der Stelle.
Jetzt bist du ein verheirateter Ehemann mit zwei Kindern, über sowas sprichst du nicht mehr.
Genau.
Ich wollte es auch nur mal kurz berührt haben.
Irgendein Kollege hat mal gesagt, pro Schiff nie mehr als eine Affäre oder so. Und damit hat er sicher recht, dass man da gut mitfährt.
Das wäre gut gewesen, meinst du?
Das wäre schon gut. Nein, da habe ich mich sicher dran gehalten.
Also. Ganz bestimmt, ja, ganz logisch.
Nein, aber es war natürlich trotzdem einfach eine Riesenwelt und lustigerweise, also das muss ich vielleicht noch kurz erwähnen, wenn man mich verstehen möchte, ich träume immer noch erstaunlich oft vom Schiff, weil es glaube ich auch sehr, sehr prägend für mich war. Also da war ich halt auch jung, ich glaube wirklich 19 oder 20 oder was, also wahrscheinlich auch der jüngste musikalische Leiter, der da irgendwie so rumgelaufen ist. Mhm. Hat man mir halt, wie gesagt, nicht so angesehen. Man dachte ja immer, ich bin älter irgendwie. Aber
deshalb trägst du immer Bart.
Deswegen trage ich immer Bart. Jetzt trage ich ihn schon wieder, um jünger auszusehen. Das prägt einen irgendwie. Also, weil es da natürlich irrsinnig viele Regeln gibt und man ja selber dann irgendwie auch noch vermitteln muss. Also, ich musste dann plötzlich so auch eben diese Bordsicherheitseinweisungen mit den Bands machen und so. Ne? Also, hatte dann auf einmal sehr früh eben diese Führungsverantwortung, die eben auch über das weit hinausgeht, was man jetzt so im Theater als musikalischer Leiter oder so hat. Also, sind ja ganz andere Bereiche, die das dann irgendwie tangiert.
Klar, das hatte ich auch Sicherheitsbeauftragte.
Und das war aber total coole Erfahrung fürs Leben irgendwie, weil ich da einfach, wie gesagt, so über Hierarchien kann man, glaube ich, nirgendwo mehr lernen als dort, weil die gibt es nicht mehr so, glaube ich, an Land. Also wüsste ich nicht, wo die noch so stark sind wie dort irgendwie.
Aber Militär, ne?
Genau, dass man einfach auch Leute mehrere Stufen über sich hat, wo man sich denkt, gut, das gibt es jetzt wahrscheinlich überall, aber einfach auch so mit wirklich strikten Hierarchien. Und wenn der Kapitän kommt und sagt, das ist zu laut, die Show, dann ist die Show eben zu laut. Also, ich hatte wirklich, weil es ist vielleicht auch noch zum Thema Hören, eigentlich eine gute Geschichte fällt mir gerade ein.
Ja.
Ein Kapitän, der war Berliner und kam dann irgendwann mal zu so einer Rockshow, die wir hatten da auf dem Schiff und stand da wirklich mal mit so einem Dezibelmesser auf seinem Smartphone neben mir und sagt, das ist zu laut! Das ist zu laut! Das sind hier 130 Dezibel, geht nicht und dann stehst du da halt daneben und denkst, ja, ist jetzt der Kapitän, was mache ich jetzt? Also ich habe so meine Vorgaben aus Hamburg und der Soundtechniker natürlich auch schon wieder gelacht, irgendwie, weil es nicht das erste Mal war, dass er kam irgendwie und naja, und da lernt man dann viel über Diplomatie und Ausgleich und all diese Dinge.
Ergebnisoffene Verhandlungen.
Ja, ich hatte das Gefühl, dass er das mit dem ich schmeiß dich raus schon irgendwie auch ernst gemeint hat. Ich weiß nicht, wie weit seine Befugnisse da gingen.
Dirigent über Bord.
Ja, und dann war schon wild.
Sehr lustig. Ja. Aber du bist ja auch so ein verrückter Läufer. Also du machst ja so diese, bestimmt gibt es ein tolles Wort, was ich wieder vergessen habe, so ein Cross-Country
Trailrunning.
Trailrunning. Das, ich, jetzt, mit, jetzt,
mit,
das, genau.
Mit meiner R-Schwäche, mit meiner Englisch-R-Schwäche ist es wahrscheinlich im Mikrofon ganz, ganz schlimm, aber ich hab's jetzt gesagt.
Das sagen wir einfach keinem.
Ja, danke.
Und hast du damit, aber wann hast du damit angefangen? Wie bist du dazu gekommen?
Eigentlich nur durch meinen Freund Flo, weil
schon wieder?
Ja, schon wieder. Und der hat mich irgendwie doch offen, aber weiß ich gar nicht, schon wieder, ja? Haben wir schon mal.
Wir haben ihn schon kurz berührt vorhin, ja.
Ja, das stimmt, ja. Genau, der hat gesagt, mach doch mal mit, ist cool. Und ich habe erst gesagt, du spinnst ja wohl, da irgendwie 15 Kilometer durch die Berge rennen oder so, kann man nicht machen.
Aber du musst ja vorher schon sportlich genug gewesen sein, dass es.
Ja, ich habe schon, also ich habe eben als Jugendlicher oder bis als Jugendlicher im Fußball gespielt und schon auch dann irgendwie mal laufen gegangen und ja, Distanzen haben wir irgendwie auch ein bisschen, aber das hat sich dann dadurch ergeben und irgendwie habe ich gemerkt, dass Ausdauersport dann vielleicht doch irgendwie auch was für mich ist. Mhm. Und genau, dann sind wir irgendwie immer ein bisschen weiterlaufen gegangen und dann haben wir damals auch noch gedacht, dass man über jeden Berg dann auch rüber rennen muss, weil heißt ja Trailrunning und sind dann ja wirklich auch durch den Mainzer Tiergarten. Also ich weiß noch, nach dem ersten Lauf mit Flo, da bin ich eingekommen und war erstmal eine Woche krank, weil völlig Gnade über seine eigenen Grenzen gegangen ist. Aber es war cool und genau, hat mir irgendwie so viel Spaß gemacht, dass ich da so hängen geblieben bin und dann.
Kann Suchtcharakter haben, glaube ich.
Genau, ja, hat sicherlich Suchtcharakter, aber ist natürlich einfach auch cool zu dem, was wir halt normalerweise so haben, eben zu diesem Theaterleben, was wir vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten haben, wo eben immer so viel los ist und ja, auch so ein bisschen happy-bappy Welt.
Das hat was Meditatives, ne? Und dann eben in genau einer Art von Landschaft, wo du eben nicht viele Leute.
Genau, halt nicht einfach über die Hauptstraße joggen, sondern dann einfach in die Natur zu kommen. Und ja, das habe ich gemerkt, dass mir das total gut tut. So. Und dass einfach durchs Laufen dann auch nochmal so ein Aspekt mit da reinkommt. Also klar, der Sport, aber auch dieses, dass man irgendwie auch in relativ kurzer Zeit relativ viel erleben kann, sozusagen. Das war für mich dann auch so noch der Vorteil gegenüber dem Wandern, dass man auch mal in 2 Stunden echt irgendwie zu einem Berg oder zu mehreren kleinen Hügeln oder so kommen kann.
Geht
irgendwie
doch was und verpackt. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang Sport gemacht in meiner Jugend.
Nein.
Also auch Leistungssport. Und haben wir nicht drüber gesprochen, ne?
Doch.
Und ich hatte immer das Gefühl, dass sich die Ohren irgendwie zusetzen, wenn ich intensiv Sport mache. Geht dir das auch so beim Laufen?
Die Ohren zusetzen? Ist das jetzt eine Metapher für irgendwas? Oder,
nee, dass sich irgendwie das Hören verändert in dem Moment, wo ich irgendwie mich doll körperlich anstrenge. Also nicht, nur, nicht nur beim Schwimmen.
Hm.
Da schon auch.
Ja, also überhaupt verändern sich ja die Sinne und das Hören garantiert. Hm, das stimmt.
Okay, aber nicht, dass die dir zugegangen sind oder so.
Zugegangen kann ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Also okay. Ich habe da eher so diesen, was du gesagt hast, so über meditativen Zugang, dass irgendwie, also gibt's auch so Studien dazu, dass dann nach einer Stunde im Gehirn so bestimmte Prozesse losgehen, dass genau, dass man so ein bisschen, dass so ich einige Zentren abschalten und das ist ja irgendwie ein Moment, den man ganz cool findet und dann hört man vielleicht auch andere Sachen, ja, das stimmt.
Love Forest, love.
genau, eine kleine Stimme.
Ich wollte gar nicht, dass man andere Sachen hört, sondern ich glaube, das ist dann eher so Zirkeltraining-Sachen, also so Konditionstraining, ja. Weil das haben ich habe ja eine Zeit lang Rock'n'Roll, so Akrobatik-Tanzen auch gemacht und da ging es halt irgendwie auch viel darum, Kraft und Ausdauer aufzubauen und dann eben oft sowas gemacht. Und dann irgendwann, also nicht, weil mir der Schweiß in die Ohren gelaufen ist, das auch, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sich was von innen zumacht. Aber vielleicht.
Du musst vielleicht mit deinem Arzt mal drüber reden.
Vielleicht sollte ich mal mit dem Arzt darüber reden. Ja,
nachträglich nochmal abklären.
Genau, wie behindert es mich daran, irgendwie mehr als 500 Meter zu laufen? Ja. Das ist schon mal ganz klar.
Ja, die Ohren, das geht nicht.
Genau, man braucht starke
Ausreden. Guter Punkt für die Sportbefreiung eigentlich.
Naja, gut. Die Ohren zum Glück raus dazu aus dem Alter. Ja. Ich bin da auf was gestoßen, ja. Du bist inzwischen auch, das war auch in der Zeit, wo wir die Garderobe geteilt haben, hast du angefangen am Max-Reinhardt-Seminar zu korrepetieren. Also bist du als Dozent inzwischen eingeschrieben. was ja eine coole Sache ist für jemanden, der irgendwie nicht so richtig fertig gemacht hat, außer seiner Musik.
Ja, ich glaube, das sagt man bei mir über einige Dinge, die ich dann später machen durfte.
Aber, und jetzt lass mich mal einen Punkt setzen. Hm. Auf der Homepage steht, ich zitiere, für meinen Unterricht bedeutend ist die Bereitschaft, das Unerwartete, das beim Musizieren und im Dialog zwischen Studierenden und Lehrperson ständig eintritt, wahrzunehmen, zu akzeptieren und, wenn möglich, künstlerisch zu nutzen. Ist das von dir?
Ja.
Hast du das aufgeschrieben?
Ja, sogar ohne ChatGPT, würde ich sagen. Ich glaube, als ich das geschrieben habe, wusste ich noch gar nicht, dass es ChatGPT gibt.
Da gab es das schon, aber noch nicht für uns, ja.
Ja, es ist.
Das hast du genauso, also das ist sozusagen für dich, ist das auf den Punkt gebracht.
Da hatte ich vielleicht mal einen kurzen Lichtmoment, oder?
Okay, aber erzähl mir mal jetzt in meinen Worten, was es für dich bedeutet.
Ach so, du wolltest mir eigentlich sagen, was das für ein Geschwafel ist.
Nein, aber ich habe dich so noch nie reden hören. Jetzt möchte ich mal hören, wie du mir das erklären wirst. Weil ich glaube, du übersetzt mir immer so ein bisschen.
Verstehe, okay. Das ist ja eine böse Falle hier, die du mir stellst. Nein, also ich finde, dass es doch was ist, was im Leben ständig passiert, dass einfach Dinge passieren, die man nicht vorhergesehen hat irgendwie. Und das passiert ja auch beim Musikmachen eben ganz häufig, dass man eben auf bestimmte Dinge eingehen muss, die passieren. Und irgendwie kommt ja auch jeder Mensch und vor allem jeder Student mit einem gewissen Mut in die Stunde und es verändert einfach häufig Dinge. Und ich glaube, dass es einfach oft hilft, Leute da abzuholen, wo sie gerade sind.
Okay, das heißt also, du meinst, dass es eine deiner Stärken ist als Lehrer, dass du bereit bist für das, was kommt, auch wenn man vorher noch nicht genau weiß, was es ist.
Das hoffe ich sehr, genau. Also weil
das habe ich verstanden.
Das war also das Fach, was ich da jetzt so genauso interimsweise quasi auch betreut habe, richtete sich eigentlich so ein bisschen an musikalische Gestaltung. Also es war jetzt gar nicht so, sozusagen so musiktheoretisch oder so, sondern eben musikalische Gestaltung und musikalische Rollengestaltung. Und ich glaube halt einfach, dass das in uns einfach schon immer ganz viel da ist, was man dann irgendwie nutzen kann. So, und das versuche ich dann irgendwie auch zu machen. Also ist jetzt natürlich nicht in jeder Gesangsstunde, ist jetzt nicht so, dass, also falls du darauf anspielen wolltest, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, du siehst jetzt so gerade aus, als wenn du hier irgendwie mal Tiefe brauchst heute oder Höhe oder so.
Nee, ich wollte dich gar nicht verarschen. Ich habe ja auch mal ein, zwei Gesangsstunden mit dir gemacht und ich finde diesen Prozess von einem guten Lehrer, dass er etwas hört und intuitiv den nächsten Schritt findet und damit sozusagen dem Schüler, der Schülerin etwas öffnet, was er alleine nicht öffnen kann, den finde ich total wichtig und total. Und das habe ich eben bei dir auch so erlebt in den Stunden, die wir gemacht haben. Wir haben ja nur ganz kurz zusammen gearbeitet, aber das ist eine besondere Qualität, die ich total schätze. Ich hätte sie halt ganz anders ausgedrückt. Aber wenn ich zum Dozenten am Max-Reinhardt-Seminar berufen worden wäre, hätte ich mir auch irgendwas aus den Fingern gesogen, was total akademisch klingt.
Ja, also so kann man es auch nennen.
Will ich dir nicht unterstellen.
Ja, aber also auch als du es vorgelesen hast, ich stehe doch dazu.
Ja, nee, wenn man schon mal so einen Satz gefunden hat.
Genau. Ja.
Cool. Und dann habe ich gesehen, dass du jetzt auch in einer Produktion am Burgtheater dirigierst.
Genau. Da bin ich quasi als Ersatzdirigent auch am Start und habe jetzt auch gerade diese Woche, glaube ich, eine Probe.
Ich finde das total cool.
Ja, es ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Feld, ne? So Schauspiel mit Musik.
Ja.
Aber ich habe da sehr, also wie gesagt, jetzt gerade auch am Max-Reinhardt-Seminar, ich habe da eigentlich sehr coole Erfahrungen gemacht mit Schauspieler mit Musik. Also dass es einfach oft ein sehr intuitiver Zugang ist und eben, das liegt mir, glaube ich, ganz gut, also naja, mit so Leuten da zusammenzukommen. Und da
hat man auch einen Vorteil und kann denen vielleicht tatsächlich was öffnen, weil viele Schauspieler sind ja in dem Moment
weniger
frei, wenn sie singen müssen.
Genau, also speziell jetzt in dem Fall würde es jetzt wahrscheinlich nicht so sehr viel sein, dass ich irgendwie großartig Einfluss nehmen werde, sondern eben nachdirigiere. Ja. Aber es ist halt cool. Es ist natürlich einfach ein cooles Haus und spannend, das so zu sehen.
Aber das heißt ja, dass sich auch in eine Richtung was öffnet, was du dir vor anderthalb Jahren noch gewünscht hast. Ich weiß noch, wie du zum Teil echt frustriert warst und gesagt hast, boah, ich würde so gern mehr dirigieren, es tut sich nicht so viel auf. Und wenn man in so einer Großproduktion ist und nicht so viel Zeit hat, dann gibt es auch kaum Gelegenheiten. So, da tut sich ja echt was auf. Das
genau, es gibt immer wieder voll. Gibt immer wieder irgendwie so kleine Türen, die sich irgendwo öffnen, ne? Und genau, und ich hatte eben einfach über viele Jahre war ich einfach als Sänger so irgendwo drin in Produktionen und war eben lange fix an der Volksoper oder dann eben auch bei den Vereinigten Bühnen mit zwei längeren Produktionen. Und da ist man dann halt dort und ich meine, hat einfach...
Wir sind, glaube ich, die Letzten, die sich darüber beschweren würden.
Dass um Gottes Willen, es ist toll und wie gesagt...
Aber es schränkt dann eben auch ein, ja.
Ist genau, also diese tollen Möglichkeiten, die man damit hat, in so einer Festanstellung zu sein, ist, also wünschen sich natürlich viele Künstler, bringt dann natürlich einfach die Hürde mit sich, dass man nicht so viel drumherum machen kann. Ja. So. Und das wünscht man sich als Künstler auch immer so ein bisschen, ne, dass man einfach
vielseitig bleiben kann.
Genau, ja. Und speziell jetzt in meinem Fall ist es ja eher so ein bisschen so, dass ich auf vielen Hochzeiten getanzt habe sozusagen und das auch immer so ein bisschen brauchte und konnte dann aber ein paar Jahre eben nicht so viel musikalische Leitung machen, was ich eben davor dann schon mehr gemacht hatte. Und genau, da haben sich jetzt in den letzten Jahren einfach wieder so ein paar...
Ja, und dann muss man auch sozusagen in Wien muss man sich ja erstmal neu etablieren und neue Verbindungen aufbauen und so weiter.
Genau, ich kam irgendwie aus Deutschland und ja.
Zwei Fragen habe ich noch.
Bitte.
Die eine ist, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, in meinen Podcast zu kommen, was hast du dir darunter vorgestellt?
Also... Ich glaube, ich bin grundsätzlich erstmal skeptisch, wenn ich höre, dann will jemand einen neuen Podcast machen. Ja, ne, weil es natürlich irgendwie eine Fülle gibt. Aber wenn du sagst, du willst einen Podcast machen, dann ist es natürlich schon mal eine andere Ausgangshaltung, weil ich ja weiß, dass du schon ein bisschen was zu
wie soll ich sagen? Schon so alt bin und schon was erlebt habe.
Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber
ich kann sehen,
danke.
Wie du versuchst, dich
danke
zu
für die Vorlage. Nein, was du geben hast. Und dann habe ich den Titel gehört und dachte schon, ah, ja, mit Hören irgendwie, cool, habe ich eigentlich noch nicht so oft gehört. Und und als ich dann jetzt die ersten zwei Folgen gehört habe, dachte ich mir, Mann, oh Mann, dass da noch keiner drauf gekommen ist eigentlich. Also cool, echt eine coole Idee. Und
genau, und dann schließt sich sozusagen meine Abschlussfrage daran an. Warum glaubst du, dass es eine coole Idee ist? Warum glaubst du, dass es wichtig ist, sich mit Hören mehr zu beschäftigen oder das Hören bewusster zu machen?
Da müssen wir mal kurz drüber nachdenken. Also ein bisschen liegt es ja auf der Hand, dass unsere Zeit es so ein bisschen verlangt, wenn man sich in unserer Welt ja mit Dingen beschäftigen will, die über Oberflächlichkeiten hinausgehen sozusagen oder mit dem, was der Alltag so verlangt, dann ist Hören wahrscheinlich der Zugang, mit dem es am besten gehen kann und zuzuhören. Naja, also du hast es ja, ich glaube, im Opening der Show gesagt, wie war dann dein toller Satz über das Hören und Sehen?
Den kann ich jetzt nicht
eins
noch
raus in die Welt, eins rein und so. Das, ja. Und ich glaube, damit hast du sicherlich recht. Oder das stimmt einfach. Also ich glaube, dass das Hören ein leichterer Zugang zu Bewusstsein irgendwie ist oder ein direkterer und und einfach natürlich mit der Musik, die es gibt, ein Zugang direkt zum Herz gebastelt ist und das ist, glaube ich, ganz wichtig und vor allem heute ganz wichtig und es gibt dann nicht umsonst auch so Aussprüche, also wenn jeder in seiner Jugend irgendwie mehr Musik machen müsste oder sollte, dass es dann weniger Kriege und weniger Probleme in der Welt geben würde. Ich glaube, darüber brauchen wir eigentlich auch nicht diskutieren. Also
man muss ja nicht immer Rammstein hören.
Genau, das steht, glaube ich, eigentlich auch außer Frage.
Ja. Max, ich danke dir, dass du hergekommen bist, dass du dich dem ausgesetzt hast, trotz deines Vorurteils gegen noch einen Podcast. Und es hat mir sehr Spaß gemacht, dich ein bisschen auszuhorchen.
Ja, vielen Dank.
Hast du noch irgendwas, was du noch, möchtest du deiner Großmutter noch mal winken?
Auf gar keinen Fall. Das mache ich dann lieber privat. Ich fand es auch ganz, ganz cool. Und es fühlte sich zwischenzeitlich ein bisschen an, wie in der Garderobe zu sitzen mit dir. Und das fand ich endlich ganz schön.
Fehlt bloß der Kuchen,
ja. Genau, fehlte nur der Kuchen, leider.
Ja, das holen wir nach. Ja. Vielen Dank.
Ich danke dir.